Die heutige Lesung steht im Matthäusevangelium im 21. Kapitel. Ich lese die Verse 12 bis 17. Die Überschrift lautet dazu: Jesus ist im Tempel von Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Traubenverkäufer um und sagte zu ihnen: In den heiligen Schriften steht, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der die Menschen zu mir beten können. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Dann kamen dort im Tempel Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer sahen die Wunder, die Jesus tat, und sie hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids. Da wurden sie wütend und fragten Jesus: Hörst du, was die da rufen? Jesus sagte zu ihnen: Gewiss, habt ihr denn nie gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und die kleinen Kinder dich preisen. Damit ließ er sie stehen, ging aus der Stadt hinaus und übernachtete in Bethanien. Amen.
Was für eine eindrückliche Szene wird uns da beschrieben. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 33 nach Christus in Jerusalem. Es ist noch ein paar Tage hin bis zum Passafest, dem höchsten Festtag im Judentum. Und es ist mächtig Betrieb in Jerusalem, denn wie jedes Jahr kommen auch diesmal wieder jede Menge Pilger nach Jerusalem, die im Tempel dort oben auf dem Berg die vorgeschriebenen Opfer darbringen wollen. Im Tempel herrscht also wirklich Hochbetrieb, richtig Hochbetrieb. Und damit die frommen Pilger die Opfertiere nicht über viele Kilometer bis nach Jerusalem treiben müssen, werden die am besten in Jerusalem direkt vor Ort verkauft. Das macht es für alle Beteiligten sehr viel leichter. Und damit es noch einfacher wird, haben die Viehhändler und die Geldwechsler ihre Verkaufsstände direkt im Tempelvorhof aufgebaut. So ist das Sitte. Die Geschäfte laufen also gut, um nicht zu sagen blendend. Es ist ein Treiben wie auf einem Jahrmarkt. Und plötzlich bricht Panik aus. Menschen schreien wild durcheinander und fliehen aus den Vorhallen, in denen sich eben noch mit ihren Geschäften sich beschäftigt haben. Irgend so ein verrückter Typ läuft Amok schwingend, wie wild mit einer Peitsche um sich schlagend durch die Gegend. Hier ein Fußtritt gegen einen Tisch, sodass die Kasse vom Tisch runterfliegt. Und dort noch einen kräftigen Schlag auf das Hinterteil eines Ochsen, der natürlich prompt sich losreißt und losrennt. Noch mehr Tiere reißen sich von den Ketten los, laufen wild durcheinander. Die Geldwechsler raffen ihr Geld zusammen, Tauben fliegen durch die Gegend. Es ist Lärm, es stinkt tierisch wie in einem Stall. Ungefähr so wie auf dem Bild, das ihr jetzt gleich sehen werdet. Da ist es. Ja. Diese Szene ist beschrieben, vielfach gemalt worden. Was für ein Durcheinander ist das auf einmal? Was für ein Durcheinander in diesen heiligen Hallen. Eben noch lief doch der religiöse Betrieb wie gewohnt und ganz geschmeidig. Jeder macht das, was er schon immer tut, und die Aufseher finden das auch alles völlig in Ordnung so. Denn auch sie bekommen ihren geregelten Anteil, es ist für alles gesorgt. Alle machen gute Geschäfte bei diesem Deal. Und ihr ahnt schon, in diesen Tagen geht richtig viel Geld über die Tische der Händler, nämlich damit das für die vorgeschriebenen religiösen Zeremonien auch richtig bezahlt wird. Die Opfertiere kosten was. Das war doch schon immer so. Und das ist auch nötig für den üblichen Gottesdienst. Das denken alle. Aber der Mann, der da so tatkräftig umherwirbelt und für Chaos und Aufsehen sorgt, ist kein geringerer als Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, den wir sonst immer nur als so sanft und so freundlich kennen. Der Freund der Sünder, der Heiler der Kranken, der die Besessenen befreit, der auf der Seite der Armen und der Benachteiligten steht, der Jesus, der mit Schriftkenntnis und Klugheit gegen die oberschlauen Schriftgelehrten antritt. Plötzlich ist dieser Jesus ganz und gar nicht mehr so sanft. Und er ist auch ganz und gar nicht lieb zu den Händlern im Tempel. Was Jesus da macht, ist geschäftsschädigend. Vielleicht ist es sogar gesetzlos. Auf jeden Fall ist es gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung. Wie kann das bitte sein? So kennen wir doch Jesus sonst gar nicht. Sowas kann doch unmöglich Gottes Wille für den Tempel sein. Und ihr merkt schon, da tun sich jede Menge Fragen auf einmal auf. Ein paar davon. Kann man wirklich so radikal sein um Gottes Willen? Rechtfertigt das sogar eine gewisse Gewaltanwendung? Gibt es vielleicht so etwas wie, na sagen wir mal, heiligen Zorn um des Reiches Gottes Willen? Und auf uns selber bezogen, wie weit geht eigentlich meine Leidenschaft für das Reich Gottes? Kurz vorher noch, ein paar Tage vorher, war Jesus nämlich ganz im Anklang an das bekannte Wort aus dem Propheten Zacharia, auf einem Esel in Jerusalem eingeritten. Erinnert euch an diese Szene? Die Leute haben ihn von rechts und links bejubelt und beklatscht. Sie haben Hosianna gerufen und man hat vor ihm Palmenzweige und Kleidungsstücke auf den Boden gelegt, weil man dachte, jetzt kommt der Messias, der Retter der Welt. Und Jesus hatte diesen Bezug ganz bewusst hergestellt. Mit den Worten, das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt ist. Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, und jetzt kommt's, er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, den Jungen eines Lasttiers. Matthäus 21, 4 und 5 ist das. Da stand mittendrin, er ist friedfertig, okay? Das war auch so beim Einzug in Jerusalem. Aber was Jesus da jetzt im Tempel veranstaltet, ist doch ganz und gar nicht mehr friedfertig, oder? Auweia, was für ein Unruhestifter auf einmal. Hatte er nicht eben noch behauptet, dass er die Sanftmütigkeit in Person ist? Was hat ihn nur so aufgebracht? Nummer eins, es geht um das Heiligtum Gottes. Ja, tatsächlich, es geht um den Tempel. Dazu muss man wissen, nach alttestamentlichem Verständnis ist der Tempel der irdische Wohnort Gottes. Hier ist die Gegenwart Gottes in ganz besonderer Weise verheißen. Wenn du Gott begegnen willst, musst du in den Tempel gehen. Hier wohnt der lebendige Gott zum Greifen nah. Hier wohnt der Name Gottes buchstäblich. Das ist darum ein geheiligter Ort. Hier soll ein Platz des Gebetes sein, ein Platz der Anbetung. Hier ist Gottes Heiligkeit zu spüren nah. Und der Ort, an dem diese Szene spielt, ist der sogenannte Vorhof der Heiden. Also der eher äußere Bezirk rund um den Tempel. Bis hierher in diesen Vorhof der Heiden durften auch die Heiden alle noch kommen. Das war sozusagen der säkulare Randbezirk, könnte man sagen. Wie der Name schon sagt, hier ging es sehr weltlich zu in diesem Vorhof der Heiden. Hier war auch sonst immer viel geschäftiger und auch geschäftlicher Umtrieb. Das war gar nicht so doll Besonderes. So war das schon immer. Aber selbst wenn es der äußere Randbezirk des Tempels ist, hier soll nichts die Aufmerksamkeit von der Gegenwart Gottes ablenken. Selbst da ist offensichtlich Gebet gefragt. Und das passt nicht zu dem geschäftigen Treiben, das sich hier über die Jahre offensichtlich eingenistet hat. So denkt wohl Jesus. Deshalb als zweites: Wer hat das Haus Gottes zur Räuberhöhle gemacht? Das ist das Stichwort. Was heißt ja Räuberhöhle? Das ist ja ein ziemlich derbes Wort. Nach Jesu Meinung wird die Intention des Tempels, nämlich dass es eine Stätte des Gebets, der Begegnung mit Gott sein soll, durch die selbst im äußeren Vorhof betriebenen Geschäfte schwer beeinträchtigt. Passt nicht zusammen. Der Ausdruck Räuberhöhle stammt nämlich aus Jeremia 7, Vers 11. Da hatte Gott schon im Alten Testament seinem Volk die Leviten gelesen, wie man so sagt, weil sie sich in vielen Dingen vom richtigen Gottesdienst abgewendet hatten. Und da hat er zu ihnen gesagt, Jeremia 7, Vers 11, haltet denn ihr dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Da steht's, Räuberhöhle. Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Also was habt ihr mit dem Tempel Gottes gemacht? Das kann doch nicht sein. Und obwohl diese Geschäftemacherei ja eigentlich auch dem Gottesdienst dient und obwohl sie eigentlich nur im Vorhof stattfindet, provoziert das trotzdem den Zorn Jesu, weil es eben eine Zweckentfremdung des Tempels anzeigt. Und diese Zweckentfremdung ist Jesus ganz und gar überhaupt nicht bereit hinzunehmen. Wenn es um das Haus Gottes geht, ist bei Jesus Schluss mit lustig. Da gibt es keine Knautschzone der Toleranz. Wer das Heiligtum Gottes antastet, der tastet Gott an. So geht das nicht. Und deshalb kommt an dieser Stelle der sonst so ruhige Jesus so richtig in Fahrt. Frage an uns im 21. Jahrhundert, habe ich mir so überlegt: Wie würde Jesus eigentlich auf unseren Gemeindebetrieb reagieren, wenn er das so sieht, was wir hier in Altreinickendorf machen? Altreinickendorf Nummer 32. Würde er bei uns vielleicht Dinge finden, wo wir den Grundgedanken des Reichs Gottes zweckentfremdet haben für ganz andere Dinge? Dinge, die mit dem Ewigkeitscharakter und der Gnade und der Barmherzigkeit, aber auch Dinge mit der Gerechtigkeit Gottes, die damit herzlich wenig zu tun haben? Gäbe es womöglich bei uns auch Sachen, die Jesus mit einem gewaltigen Fußtritt rauskicken würde? Und ich merke, bei dem Gedanken wird mir so richtig flau zumute, dass ich denke, boah, nee, das wäre ja furchtbar. Das wäre ja wirklich furchtbar, wenn sich bei uns Sachen eingeschlichen hätten, die dem Grundgedanken Gottes so total entgegenstehen, wo Jesus sagen müsste, nein, hier, Räuberhöhle, Altreinickendorf, was macht ihr da? Wollen wir wirklich den Zorn Gottes provozieren? Bloß das nicht. Nummer 3. Muss es eigentlich immer schiedlich-friedlich zugehen? Ist auch nochmal so eine Frage. Muss es immer schiedlich-friedlich zugehen? Jesus kann dieses Räuberhöhlenambiente einfach nicht ertragen. Es geht nicht bei ihm. Da muss er was tun. Und zwar jetzt und sofort und gründlich. Und da gibt es auch kein Zögern, los geht's. So ähnlich wie das in Psalm 69 beschrieben ist, Vers 10, steht auch so ein derbes Wort. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Ja, das ist mal Leidenschaft. Und dann geht's rund. Und genau an der Stelle kommen wir schon wieder ins Schleudern, oder? Da tun sich wieder eine Menge Fragen auf. Kann man wirklich so radikal sein, um Gottes Willen? Rechtfertigt das womöglich sogar derbe Maßnahmen oder Gewaltanwendung? Echt jetzt? Und was ich gerade schon gesagt habe, gibt es vielleicht wirklich so etwas wie diesen heiligen Zorn um des Reiches Gottes Willen, wenn er die Leidenschaft so richtig gepackt hat, um Jesu Willen, um des Reich Gottes Willen? Und dann auch die Frage an uns, auch an mich. Wie weit geht meine Leidenschaft für das Reich Gottes? Wie weit geht das? Noch genauer, wie weit geht deine Leidenschaft für das Reich Gottes? Packt dich das manchmal oder läuft es halt so, wie es halt läuft? Ist es manchmal schon zu viel verlangt, wenn es einfach mal nur darum geht, sonntagmorgens aufzustehen und in den Gottesdienst zu gehen? Soll ja mal vorkommen. Gestern haben wir uns hier beschäftigt mit der vitalen Gemeinde. Da ging es auch darum, wofür schlägt mein Herz? Wofür bringe ich mich zum guten Schluss wirklich ein? Was sind die Themen, wo ich zupacke? Das ist sehr offenbarend, kann ich euch sagen. Haben wir uns nicht schon längst verabschiedet von so einer gesunden Realität um des Reiches Gottes willen? Wir haben ja alle so unsere Erfahrung, wir sind schon seit 30, 40, 50 Jahren in der Gemeinde. Wir kennen das alles schon, wir wissen, wie das läuft, wir haben schon 1000 Sachen ausprobiert. Ja, nun mach mal langsam. Und wo bleibt da die Leidenschaft um des Reiches Gottes willen? Denn diese Radikalität hat ja auch immer was zu tun mit handfester Tatkraft und auch damit, für seine Überzeugung wirklich einzustehen. Und sie auch umzusetzen. Es geht eben nicht nur um die Theorie, sondern eben auch um die Praxis. Was kommt nachher bei raus? Was tue ich wirklich? Als Jesus hier mit großer Kraft und ganz radikal die Viehhändler und die Geldwechsler hochkant aus dem Tempel rausschmeißt, liegt das durchaus ganz auf der Linie der damals bekannten alttestamentlichen Propheten. Diese Propheten im Alten Testament hatten oft richtig derbe Zeichen gewählt, um dem Volk Israel geistliche Sachverhalte zu erklären. Das war immer dann nötig, wenn das Volk Israel sich klammheimlich oder auch offensichtlich vom Willen Gottes meilenweit entfernt hatte. Krasses Beispiel Hesekiel. Kapitel 4. Der Prophet soll symbolisch die Schuld Israels und Judas tragen und für jedes Jahr, das sie Abgötterei betrieben haben, sich einen Tag lang auf eine Seite legen. Für Juda muss sich Hesekiel 390 Tage auf die linke Seite legen. Für Israel 390 Tage. Und dann danach nochmal für Juda 40 Tage auf die andere Seite. Und währenddessen darf er nur eine sehr knappe Diät essen. Das tut er, um die Treulosigkeit Israels anzuzeigen. Und man sieht an ganz vielen Stellen im Alten Testament, die alttestamentlichen Propheten waren überhaupt keine friedlichen Leute. Im Gegenteil, sie haben den Leuten oft sowas von krass und derbe ins Gewissen geredet. Da staunt man beim Lesen. Aber das geschah immer aus der Not heraus. Anders wollten die Leute die dringende Botschaft Gottes nicht hören. Wenn die Leute abgestumpft sind für das Wort Gottes oder wenn sie ihre Ohren und Herzen auf Durchzug gestellt haben, dann müssen die Verkündiger des Wortes Gottes derbere Maßnahmen ergreifen, oder? Ja, das kommt sonst gar nicht an. Die hören gar nicht zu. Rechts rein, links raus, weg. Kennt ihr das auch? Irgendwie kommt uns das bekannt vor, oder? Aber Gott möchte uns erreichen und uns sein Wort ins Herz schreiben. Interessant ist auch bei dieser Situation, wo Jesus hier die Händler aus dem Tempel rausschmeißt, dass man gar nichts hört von einem Widerstand der betroffenen Händler. Weder die Viehhändler noch die Geldhäcksler, die beschweren sich alle gar nicht. Die scheinen alle nur tief betroffen zu sein. Die Beschwerden kommen erst später, als Jesus wieder Leute gesund macht. Aber die Sache, die Händler rauszuwerfen, finden die gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so das Problem. Nummer 4. Leidenschaft setzt Tatkraft frei. Bei Jesus ist das so, bei den alten Propheten war das auch so und ihr Lieben, bei uns ist das immer noch so. Leidenschaft setzt Tatkraft frei, davon bin ich tief überzeugt. Wenn du zum Beispiel ein leidenschaftlicher Skifahrer bist, wirst du immer wieder Zeit und Gelegenheiten finden, um Skifahren zu gehen, oder? Wenn du ein leidenschaftlicher Musiker bist, wirst du immer Zeit und Gelegenheit finden, um zu musizieren, weil es dir einfach Spaß macht. Und wenn du eine Leidenschaft für Bücher hast, wirst du immer Gelegenheiten finden, um ein gutes Buch zu lesen. Deine Gedanken kreisen um das nächste Buch, du überlegst dir, welche Titel dich noch interessieren, du hast eine Wunschliste für deine nächsten Bücherkäufe, alle deine Freunde wissen, dass du ein Büchernah bist und du kriegst dauernd Bücher geschenkt. Die anderen Leute fragen dich nach Buchtipps, weil du kennst dich aus mit Büchern. Zumindest in diesem oder jenem Genre, wo dein Herz besonders schlägt. Und du hast schon überlegt, ob du nicht mal selbst ein Buch schreiben könntest, weil so schlimm kann das alles gar nicht sein. Merkt ihr was? So sieht Leidenschaft aus. Zum Beispiel für Literatur. Das sieht man von außen. Das sieht man, wenn man in die Wohnung des betreffenden Menschen reinkommt. Weil es unübersehbar ist. Und was passiert, wenn du an das Reich Gottes denkst? Trifft das bei dir auf Leidenschaft? Setzt das bei dir Leidenschaft in Gang? Begeisterung? Freude? Nachdenken darüber, wie kann es weitergehen? Wie kann ich mich einbringen? Was kann ich tun? Bekommst du glänzende Augen, wenn du davon erzählst? Setzt das bei dir Aktivität in Gang? Jesu Leidenschaft brennt für die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Darum geht es im Reich Gottes, oder? Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit dem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist. Das ist das A und O, darum geht's. Das ist bei Jesus sein Ein und Alles. Hier ist der Sinn des Lebens, Gemeinschaft mit dem Vater. Deshalb ist Gebet immer elementar. Grundlage aller Grundlagen. Wie sieht das aus? Ich rede zu Gott, Gott hört zu. Oder Gott redet, ich höre zu. Oder ich schweige und Gott hört trotzdem zu. Oder Gott schweigt und ich schweige auch. Und wir haben trotzdem eine gute Gemeinschaft, weil man gar nicht immer etwas sagen muss. Oder ich rede und Gott schweigt. Gott hört sich an, was ich sagen möchte. Und ich warte auf seine Antwort. Oder auch Gott redet und ich schweige, weil ich zuhöre. Oder es ist ganz anders, ich schweige, weil ich mit meinen Gedanken gerade wo ganz anders bin, weil meine Ohren auf Durchzug sind, weil ich einfach gerade nichts zu sagen habe. Mir fällt nichts ein oder ich habe einfach nicht zugehört. Oder aber Gott redet und ich rede auch. Aber weil ich Gott dazwischen gequatscht habe, habe ich gerade nicht mitgekriegt, was er mir eigentlich sagen wollte. Merkt ihr was? Da passiert ganz viel. Gott redet, wir dürfen auch reden. Und wie kommen wir da ins Gespräch? Ihr merkt, ein Haus des Gebets zu haben, ist durchaus wichtig. Deshalb war der Tempel damals wichtig. Deshalb ist bis heute das Gebet wichtig, weil da Gemeinschaft stattfindet. Der Tempel, im Tempel ist das Gebet bis heute elementar. Für uns ist das Gebet bis heute elementar. Weil es immer noch, ob mit oder ohne Tempel, um die Gemeinschaft mit Gott geht. Es ist wirklich so. Leidenschaft setzt Tatkraft frei. Es geht um die Leidenschaft für die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Es geht um die Leidenschaft für die Gerechtigkeit des Reichs Gottes. Es geht um die Leidenschaft für die Barmherzigkeit und die Gnade im Reich Gottes. Und es geht um die Leidenschaft, dieses grandiose Wunder Gottes unter die Leute zu bringen, weil das mein Herz berührt hat, möchte ich des anderen Menschen auch ans Herz legen. Und es geht um die Leidenschaft zu sehen, wie Menschen durch diese Gnade Gottes verändert und erneuert werden. Das ist mit eines der faszinierendsten Dinge mitzuerleben, wenn man merkt, wie die Gnade Gottes im Leben eines Menschen ankommt, wie Dinge erneuert werden, wie Dinge heil werden. Und es geht um die Leidenschaft dafür, mittendrin zu sein, wenn Gott seine Wunder tut mitten unter uns, wenn sozusagen sein Reich aufgerichtet wird. Es geht um die Leidenschaft Jesu für die Menschen. Ich schließe mit Matthäus 9, Abvers 36. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Ihr Lieben, weil Jesus die Menschen so sehr am Herzen liegen, deshalb liegen sie mir auch am Herzen. Deshalb liegen sie auch uns als Gemeinde am Herzen. Und deshalb bete ich dafür, dass Jesus diese Leidenschaft, wenn es sein muss, neu weckt in meinem Leben. Dass ich einen Blick bekomme für die Menschen und was sie brauchen. Und dass ich mit Gnade Gottes etwas weitergeben darf von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Das wird Früchte bringen. Das wird einen Teil der Ernte Gottes mit einbringen. Und du und ich dürfen dabei sein.